Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines hier auf unserem YouTube-Kanal. Mit dabei wieder an meiner Seite Sebastian und Wirko. Ja, bei den Bayern ist die Saisonvorbereitung im vollen Laufe. Wir hatten das Testspiel jetzt gegen Ortach Egern alle Jahre wieder. Die Bayern haben sehr deutlich gewonnen. Ansonsten gab es auch wieder sehr viele zu den Themen Transfers, Neuzugänge, Abgänge, auf die wir heute natürlich sehr ausführlich eingehen wollen. Und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mit den Transferthemen, denn es scheint, als würde sich der erste Abgang bei den Bayern anbahnen. Jetzt gab es schon länger keine Abgänge. Man hat ja Zirkze und Tillmann verkauft, die waren jetzt aber beide ausgeliehen und in dem Fall eben nur Klauseln, die gegriffen haben. Jetzt könnte der erste Bayern-Star die Mannschaft eben auch verlassen. Sebastian, was kannst du uns dazu sagen?
Ja, ist jetzt ganz frisch reingekommen. Nusayir Masraoui steht kurz vor einem Wechsel zu West Ham United. Die Bayern sollen sich einig sein mit dem Club. Masraoui soll sich auch grundsätzlich einig sein mit dem Club. Sollen jetzt laut Sky-Informationen nur noch Details geklärt werden. Die Bayern sollen eine Ablösesumme kriegen von 15,5 Millionen Euro plus 4 Millionen an möglichen Boni. Das heißt knapp unter 20 Millionen. Da muss man ein bisschen im Hinterkopf haben, dass Masraoui damals ja ablösefrei gekommen ist von Ajax Amsterdam. Das heißt, wirtschaftlich gesehen würde man, jedenfalls was die Ablösesummen betrifft, auf jeden Fall noch ein Plus machen. Das ist jetzt mal der Stand der Dinge. Manchester United soll auch noch interessiert sein. Da gab es ja auch Gerüchte, um West Ham gab es auch Gerüchte. Sie sind wohl noch nicht ganz raus aus dem Rennen, aber laut Sky ist jetzt West Ham weit vorne, auch wenn der Spieler sich mit denen jetzt schon einig ist. Sieht es schon so aus, als würde jetzt Masraoui in die Premier League wechseln.
Überrascht es dich etwas, dass jetzt Masraoui der erste der Kandidaten ist? Hat ja jetzt im Testspiel eigentlich auch souveräne Leistungen gezeigt, in der vergangenen Saison kein leichtes Standing gehabt, oder ist es in deinen Augen komplett nachvollziehbar?
Ich glaube, der Punkt ist halt, dass Masraoui anders als viele andere Streichkandidaten den Markt hat. Er verdient kein verrücktes Gehalt, ist darum auch interessant für so einen Club wie West Ham, der jetzt auch nicht in der Champions League spielt, also der sich sowas auch leisten kann. Die Ablöseforderung von den Bayern ist auch nicht ganz so hoch. Ich habe es gerade gesagt, er ist ablösefrei gekommen. Das heißt, man kann eigentlich nur einen Plus machen. Wahrscheinlich wird es jetzt so sein, dass man mit dieser Ablösesumme seine bisherigen Gehälter gut bezahlen kann. Und dann geht man da auf jeden Fall mit einem kleinen Plus raus. Und das macht diesen Deal auch interessant für viele mögliche andere Vereine. Das ist ein bisschen was anderes als bei Serge Gnabry, der einfach als verletzungsanfällig gilt. Gut, das war Masraoui auch teilweise, aber einfach halt nicht dieses hohe Gehalt hat. Darum dachte ich mir schon auch, dass Masraoui einer wird, bei dem es nicht ganz so schwierig wird. Wir sehen ja jetzt auch bei Matthijs de Ligt, dass es schwierig ist, diese Ablöseverhandlungen. Die Bayern wollen mehr, als Manchester United zu zahlen bereit ist. Also glaube ich schon, dass das der wenigste Verhandlungsaufwand war bei Masraoui.
Ja, Masraoui soll jetzt wohl rund 20 Millionen Euro bringen, Wirko. Findest du, dass es für ihn viel zu wenig ist? Ich meine, wenn wir auf den Marktwert blicken, dann steht da eine etwas höhere Zahl, und zwar 30 Millionen Euro zu Buche. Glaubst du, dass die Bayern da viel zu früh Ja gesagt haben? Glaubst du, dass man da vielleicht noch hätte mehr rausholen können? Wie ist da deine Einschätzung zur Ablöse, die man im Endeffekt dann erhalten?
Mehr ist immer gut, aber Sebastian hat es gesagt, ich glaube, auch mit Blick auf die Historie, also er steht ja in den Büchern sozusagen mit 0 Euro an Ablöse, die man bezahlt hat vor 2 Jahren, und deswegen wird man erstmal auch rein bilanziell, das vergessen viele, aber das ist auch immer ein Thema, worauf die Clubs und auch gerade der FC Bayern Wert legt, wird man da mit einem Plus rausgehen, aber auch im Cash wird man quasi mit einem Plus rausgehen. Also es kommt wirklich Mittelzufluss zurück. Dennoch, mein Bauchgefühl, und wenn man auch so ein bisschen bei uns in die Community reinschaut, so auf Twitter oder auf unserer Website im Kommentarbereich, sagen viele, okay, 15 fix plus knapp 5 Boni, das wirkt wenig, und mein Gefühl sagt auch, ist ein bisschen wenig, vor allem wenn man betrachtet, wir sprechen hier über einen EPL-Verein, also Premier League-Verein, klar, ist jetzt kein Champions League-Kandidat und auch nicht Top 4, aber wir wissen alle, England-Clubs zahlen gerne und viel Ablöse. Und Masraoui ist, glaube ich, 26, auf jeden Fall nochmal in einem Fußballeralter. Ich sag mal so, 20 plus X, da hätte ich gesagt, okay, ein guter Deal, so ist so ein bisschen, hängt doch ein bisschen davon ab, glaube ich, wie leicht oder schwer die Bonusbedingungen zu erreichen sind. Aber 15 plus X ist so ein bisschen, hat man so das Gefühl als Bayern-Fan, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Und dementsprechend sind wir nicht alle zufrieden, dass, sage ich mal, diese Summe jetzt im Raum steht. Von da gesehen schauen wir mal, aber wichtig wäre es, wenn dann der erste Abgang mal steht. Und über die Summe ist ja noch nicht final verhandelt, aber es ist die Grundsatzeinigung, genau, geht vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, neben der Ablöse, die Community auch teilweise als viel zu gering ansieht, sind viele auch irgendwo im Zusammenhang mit den Aussagen von Uli Hoeneß, die gerade vergangene Woche gefallen sind, wo er gemeint hat, hey, die Bayern haben keinen Geldscheißer und die Bayern müssen Spieler verkaufen. Glaubst du, dass es den Bayern jetzt etwas vor die Füße fällt und dass Vereine, die natürlich jetzt interessiert sind an Spielern der Bayern, wissen, dass die Bayern in einer ungemütlichen Situation sind, indem sie jetzt eben Spieler verkaufen müssen, bevor sie wieder einkaufen und dahingehend dann den Preis nach unten drücken können? Oder glaubst du, dass es sich jetzt nicht unbedingt zwingend bis nach England rumgesprochen hat?
Naja, wenn Uli Hoeneß zum Mikrofon geht, dann spricht sich das auch bis nach England rum. Das haben wir auch letztes Jahr beim Harry Kane Poker erlebt, als es dann hieß, in London waren sie not amused über die Aussagen von Hoeneß in Form von Tottenham muss Kane verkaufen. Also ganz klar, wenn Uli Hoeneß was sagt, und das war ja auch, hat große Runden in Deutschland gemacht, war ja sozusagen ein verbaler Transferstopp, anders kann man es ja nicht bezeichnen. Ich denke schon, also sagen wir mal so, Gefallen getan hat da Max Eberl und Christoph Freud mit der Aussage definitiv nicht. Weil natürlich werden Vereine sowas mitbekommen. Natürlich wissen die Vereine, die Bayern haben, auch ohne die Aussage von Uli Hoeneß, muss man fairerweise sagen, haben 130 Millionen bisher ausgegeben, sitzen auf irgendwie 27, 28 Spielern und müssen verkaufen. Und das ist nie gut für einen abgebenden Verein. Von daher gesehen, die Aussagen haben nicht dazu beigetragen, dass da Eberl jetzt eine stärkere Verhandlungsposition hatte. Aber ja, ich glaube nicht, dass das einen großen Einfluss gespielt hat. Das hat man auch bei Harry Kane damals gesehen. Ist ein Störfeuer, es hätte es nicht gebraucht, aber klar, der Druck ist da und Bayern muss verkaufen. Eberl muss Abgänge generieren, was so ein bisschen kurios ist. Nicht ganz mal Sauri-Thema, aber passt eben zu dem Thema Hoeneß-Ansage. Ich glaube, ein, zwei Tage nach der Hoeneß-Ansage haben mehrere Medien in Deutschland, Frankreich, spricht Bayern, hat ein neues Angebot für Doué abgegeben. Und das ist auch so ein bisschen Widerspruch. Also vor zwei Tagen sagt dann der Clubpatron, hey, wir müssen verkaufen. Und zwei Tage später gibst du für einen 90-Jährigen ein ordentliches Angebot ab. Also da muss man auch immer gucken, das, was da gesagt wird von Uli Hoeneß, ist jetzt vielleicht nicht alles in Stein gemeißelt. Der Druck ist da, man muss Spieler verkaufen. Es gibt die ganz kleine Vorgabe vom Aufsichtsrat. Das ist ja nicht nur Uli Hoeneß, sondern auch noch andere, die da drin sitzen. Und das macht es für Eberl nicht einfacher, weder bei Masraoui noch bei anderen Verkaufskandidaten.
Ja, Masraoui könnte also der erste Abgang der Bayern sein in diesem Sommer, könnte Geld in die Klammkassen einspülen, von dem man in den letzten Tagen gesprochen hat. Gleich aber auch, dass sich ja jetzt Eberl und Freund nicht ausschließlich um die Abgänge kümmern nach dem Transferstopp, den ja Uli Hoeneß ja ausgesprochen hat. Ist ja klar, dass man weiterhin an den Deals arbeitet, an denen man auch in den vergangenen Wochen schon gearbeitet hat. Und zwei sehr prominente Namen sind da definitiv Xavi Simons und Désiré Doué eben. Und gerade bei Xavi Simons hat man jetzt nach der EM wirklich schon fast sehnsüchtig darauf gewartet, dass er endlich eine Entscheidung trifft. Ich meine, er hat wohl anscheinend genügend Optionen auf dem Tisch vorliegen. Und eine Entscheidung ist ja jetzt noch das Einzige, worauf wir warten, dass er es mal öffentlich kommuniziert. Also Sebastian, gibt es denn da jetzt endlich eine Tendenz bei Xavi? Sieht es eher nach Bayern aus oder sieht es eher danach aus, dass er sich gegen die Bayern entscheidet und denen eben eine Absage erteilt?
Ja, es gibt eine Tendenz. Xavi will wohl eher zurück nach Leipzig oder wieder bei Leipzig spielen. Er war ja ausgeliehen von PSG an RB Leipzig, hat da eine tolle Saison gespielt. Und es scheint so, als würde er lieber da spielen wollen. Es wurde ja auch berichtet, er ist immer noch jetzt im Urlaub in den WhatsApp-Gruppen mit den RB-Spielern, mit seinen Kumpels da und agiert da so, als wäre er weiterhin Leipzig-Spieler. Es heißt wohl, er will lieber einen Verein, wo er sicher einen Stammplatz hat. Es gab jetzt sogar auch einen Bericht, wo es hieß, PSG ist doch noch gar nicht so sicher, dass sie ihn abgeben wollen. Es hieß ja lange, Xavi Simons will keinesfalls wieder für PSG spielen. Aber vielleicht denken sie sich jetzt auch, sie geben ihm noch mal ein Jahr bei einer Leihstation, wo er sich eh schon auskennt, wo er gezeigt hat, dass er gut funktioniert. Kann sich da nochmal zeigen und vielleicht holen sie ihn dann sogar zurück. Also das ist wohl gerade die Tendenz, dass er auf jeden Fall nochmal ein Jahr bei Leipzig spielen wird. Das ist für die Bayern schon ein schwerer Schlag, weil ich glaube, dass er schon das Top-Transferziel eigentlich war von Eberl, so ein Spieler, auf den man auch wirklich die Zukunft aufbauen kann.
Ja, du hast den Konkurrenzkampf jetzt angesprochen. Ich meine, Xavi Simons war ja auch fairerweise sehr, sehr starker Spieler bei der EM, als einer der EM-Stars da aufgetreten, als junger Bursche. Natürlich auch mitgewirbelt. Jetzt scheut er sich anscheinend vor der Konkurrenz in München. Was sagt das über ihn als Spieler aus, wenn er jetzt nicht bereit ist, innerhalb der Bundesliga eben immer noch, heißt die Umgebung wäre die gleiche, er hat ja jetzt schon ein Jahr Bundesliga-Erfahrung, wenn er dann den Konkurrenzkampf in München scheut?
Ja, es wundert mich sehr. Also ich glaube, jemand mit seinen Qualitäten und wenn er dann als Top-Transfer kommen würde für 70, 80, 90 oder was auch immer, für wie viele Millionen, dann wäre er auch erstmal Stammspieler. Natürlich kannst du nie eine hundertprozentige Garantie haben bei einem Verein wie beim FC Bayern. Aber ich finde, so ein Spieler, der jetzt auch bei der EM eine tragende Rolle für Holland gespielt hat, der muss sich auch zutrauen, Stammspieler beim FC Bayern zu sein. Er ist erst 21 Jahre, aber das ist so alt ungefähr wie Jamal Musiala. Und ich glaube jetzt zum Beispiel, dass ich Jamal Musiala schon zutrauen würde, in jedem Verein Stammspieler zu sein. Und das müsste ja auch das Ziel sein von Xavi Simons. Also wenn das wirklich der Grund ist, dann wundert es mich schon sehr. Genauso wie sowas wie die Mannschaft sind so gute Freunde, das ist Profifußball, dann muss er eigentlich neue Freunde finden. Kann ja weiterhin noch WhatsApp schreiben mit den Leipzig-Spielern, aber von einem internationalen Topspieler muss man eigentlich schon erwarten, dass er dann auch sagt, ja, ich setze mich bei so einem Verein wie Bayern durch und mache da den nächsten Schritt für meine Zukunft. Insofern, wenn es wirklich stimmen sollte, wundert es mich schon ziemlich.
Xavi Simons sieht also nicht allzu gut aus. Klar ist aber auch, haben wir auch in der vergangenen Headlines-Folge bereits berichtet, dass die Bayern ja da nicht nur einen Kandidaten haben, sondern auch eine Alternative schon parat. Und mit diesem Alternativspieler gab es ja auch schon Gespräche. Company selbst soll ja auch einen Wunsch geäußert haben, sondern dem Spieler auch schon kommuniziert haben. Es handelt sich um Désiré Doué. Du hast es eingangs schon erwähnt gehabt. Da soll ja auch schon ein Angebot der Bayern abgeschickt worden sein. Nicht das erste, sondern schon ein zweites. Was ist da aktueller Stand? Sieht es bei ihm zumindest besser aus als bei Xavi Simons?
Ja, aus das Bayern-Fansicht würde ich jetzt natürlich liebend gerne sagen, ja. Wenn man bei Xavi quasi droht, leer auszugehen, dann dass ein Doué den Zuschlag erhält, aber auch da ist es eine sehr, sehr komplizierte, verfahrene Situation. Hintergrund ist der, dass er als 19-Jähriger das Offensivjuwel in Frankreich natürlich nicht nur beim FC Bayern der Geldigkeiten weckt, sondern auch bei Paris Saint-Germain. PSG hat sich ja vor 2-3 Jahren, als man dieses Messi-Neymar-Thema gesprengt hat, aufgelöst hat, dazu entschieden, weg von diesen fertigen ausländischen teuren Stars zu gehen und mehr auf französische Jugendspieler oder junge Spieler zu setzen oder grundsätzlich mehr französische Spieler und da fällt halt oder passt du eh perfekt ins Raster. Und Bayern und PSG liefern sich gerade, man kann es nicht anders sagen, ein richtiges Wettbieten. Du hast es gerade gesagt, die Bayern haben sozusagen nicht nur ein Angebot, sondern schon das zweite eingereicht. Das erste lag wohl bei 35 Millionen Euro und für den Spieler, der 19 Jahre alt ist, der glaube ich knapp 30 oder 40 Profispieler auf dem Buckel hat, auch schon ein ordentliches Sümmchen. Und jetzt haben sie aber nochmal deutlich nachgelegt, weil Paris nach dem ersten Bayern-Angebot nochmal auch nochmal 5, 6 Millionen oder 5 bis 10 Millionen draufgelegt hat. Es gibt mehrere Quellen in Frankreich, Renommee-Quellen, die L'Equipe, RMC Sport, aber auch aus Deutschland, Sky, die vermelden, dass das zweite Angebot bei 55 Millionen Euro inklusive Bonus lag der Bayern. Also ist schon auch eine ordentliche Stange Geld. Ich glaube, der Marktwert von dem Jungen liegt gerade so, der wird so bei 30 Millionen taxiert, also ein ordentliches strategisches Premium, das man da zahlt. Und die Summe zeigt auch, wie sehr Max Eberl und die Verantwortlichen von dem Talent und von dem Spieler überzeugt sind. Und jetzt kommt aber das große Aber, Stichwort Wettbieten. Ich glaube, wenige Stunden, nachdem die Meldung rausgekommen ist, dass Bayern das Angebot nachgebessert hat, hieß es, PSG hat die Beine überboten und Paris hat wohl 60 Millionen geboten, inklusive Bonus. Also das geht da wohl Schlag auf Schlag und der lachende Dritte ist in dem Fall Start Rennen, die einfach sich die Angebote anhören und warten oder hoffen, dass sich die Feier da quasi noch hochschaukeln. Ich denke aber, wir sind da so ein Stück weit auch an einem Limit angekommen, was die Summen angeht und jetzt hängt es so ein bisschen davon ab. Natürlich ist Rennen da in der Pole Position, ja, die entscheiden, weil es keine Ausstiegsklausel gibt, aber es hängt auch stark davon ab, was der Spieler möchte. Also, du kannst den Spieler nicht gegen den Willen irgendwo transferieren. Und da gibt es wohl noch keine Entscheidung. Er ist gerade bei Olympia, spielt dort mit Michael Olise zusammen oder Michael Olise zusammen. Und es heißt wohl, die Gespräche laufen und der Spieler will sich nach Olympia entscheiden, nach dem Turnier. Und Stand jetzt ist es ein 50-50-Rennen. Man weiß nicht, wer da die Nase vorn hat. Und das kann sich, wie wir jetzt auch Blick auf die letzten Tage sehen, auch gefühlt stündlich ändern. Und klar ist, sollte man bei Xavi leer ausgehen. Und für mich ist die Tatsache, dass man so ordentlich nachgelegt hat, ein klares Indiz dafür, dass man bei Xavi ein schlechteres Gefühl hat, ist jetzt die Frage, ob die Bayern by the way quasi all-in gehen und ob das ausreichen wird, um dann das Tauziehen gegen PSG zu gewinnen am Ende.
Ich glaube, es wird ganz wichtig, dass die Bayern ihnen da wirklich dem Doué das Projekt gut schmackhaft machen. Eigentlich müsste man ja nur sagen, schau, was in Paris passiert. Letztes Jahr, bevor Harry Kane gekommen ist, gab es immer Gerüchte, dass die Bayern vielleicht Colomboigny holen. Dann hat sich PSG durchgesetzt und da kriegt er überhaupt keinen Fuß auf den Boden, spielt nicht gut, spielt wenig. Ich glaube, die Gefahr wäre schon groß für Doué, dass er da bei Paris dann auch auf der Bank sitzt. Die sagen zwar, sie wollen dann immer junge französische Spieler, die kriegen dann aber auch wenig Spielzeit und haben da auch eine große Konkurrenz. Dann werden doch wieder ein, zwei Internationale gekauft. Ich glaube, das ist der Punkt, mit dem die Bayern dann wirklich punkten könnten bei Doué, um ihm zu sagen, wir wollen hier was um dich rum aufbauen. Du hast dann noch Mike Lolise, der jetzt schon ein neuer Bayern-Spieler ist, mit dem er ja zusammen bei Olympia spielt, dass man vielleicht so eine französische Flügelzange dann bildet. Ich glaube, das kann schon was sein, was ihn überzeugen könnte. Und dann muss man vielleicht noch die 5 Millionen mehr zahlen, die dann Paris bereit ist zu zahlen.
Ich finde, wir müssen trotzdem noch über den Preis sprechen. Ich meine, Désiré Doué wäre jetzt nicht der erste Start-Rennspieler, an dem die Bayern Interesse gezeigt haben bzw. verpflichtet haben. Ich meine, Sacha Boué war über Umwege auch Start-Rennspieler, über Gala dann in München gelandet, hat ja dort auch schon ordentlich aufgespielt. Mathis Tell, wohl der prominenteste Name, wurde damals im Vergleich, wenn man jetzt die Summe hört, natürlich relativ günstig verpflichtet. Klar, er war zu dem Zeitpunkt auch noch 2 Jahre jünger, heißt, man hat dann für einen 17-Jährigen natürlich nicht wenig Geld in die Hand genommen. Man muss aber ganz klar sagen, Doué ist ja auch bei weitem noch kein fertiger Spieler. 55 bis 60 Millionen Euro, ist es nicht viel zu viel? Also hat jetzt Doué eben etwas, was Tell nicht hat? Ist es das Alter? Ist es einfach der Markt, den er hat? Ja, kann man diese Summe rechtfertigen oder geht es ins, ich sag mal, Unermessliche?
Ja, das Unermessliche geht es vorbei nicht, das ist klar, aber du hast gerade gesagt, was der Markt eben hergibt. Wir hatten es bei Masraoui bei den Abgängen. Ist immer eine Marktfrage. Ne? Also wir sehen jetzt, wenn da kein Wettbieten gewesen wäre mit PSG, hätten die Bayern wohl mit 55 oder und drunter vielleicht den Zuschlag bekommen. Aber du hast es auch gesagt, Start-Rennen ist so ein bisschen schwierig zu sagen, ob es jetzt das Gladbach der Bundesliga ist oder der Ligue 1, aber es ist schon so ein Ausbildungsverein. Die bringen gefühlt jedes Jahr ein, zwei Spieler raus. Also die führt dann nicht nur den französischen Markt, sondern den europäischen Markt mit Top-Talenten. Und da haben sich ja viele schon bewiesen. Und es ist einfach so, ich meine, die Bayern, wir sehen es auch bei Xavi Simons, wenn du jetzt, sage ich mal, bei 55 nicht zuschlägst, kostet ein Spieler, der vielleicht dann eine gute Euro spielt oder eine gute Bundesliga-Saison, weil mal 70, 80, 90. Also ist immer so ein bisschen auch, jetzt nicht Zockerei, aber das ist so ein bisschen auch die Frage, wie sehr bist du vom Spieler überzeugt? Ja, das ist auch so, was sagt der Trainer, was sagen die Scouts, was sagen die sportlichen Verantwortlichen? Natürlich kann ein Aufsichtsrat mitgehen beim FC Bayern, ohne den zu nahe treten zu wollen, aber ein Désiré Doué nicht bis ins Letzte bewerten, die finanziellen Zahlen und denkt sich, wow, 19 Jahre, weiß ich nicht, 40, 50 Profispiele, knapp 60 Millionen, ist schon ein ordentlicher Brocken. Das ist dann auch ein Risiko, dass dann Eberl oder beziehungsweise dann die Verantwortlichen eingehen damit, aber es ist nun mal so, die Preise werden vom Markt bestimmt und wir sehen, was so junge Talente kosten, wir sehen es auch bei Leni Yoro, der zu Manchester gewechselt ist, ich glaube auch mit 18 für 60 Millionen Euro als IV-Talent. Also das ist momentan ist so die Range für, sage ich mal so, Teenager, die vielversprechend sind, die schon auch viel mitbringen, liegt so bei 50, 60 Millionen Euro. Und ganz klar ist, die Bayern wissen auch, dass wenn sie länger warten, fertige Spieler nochmal deutlich mehr kosten. Und dementsprechend will man da in Anführungsstrichen noch ein Schnäppchen machen. Aber ganz klar, man geht da ein Risiko ein. Weil man sagen muss, das Gute ist an jungen Spielern, die haben auch wieder ein Wiederverkaufswert. Also wenn du jetzt dann vergleichst, du holst irgendwie einen älteren Spieler, so bei Harry Kane hatten wir das Thema letzten Sommer, der hält sich Wiederverkaufswert dann in Grenzen mit 30, 31. By the way, hast du dann auch, sage ich mal, gute 10, 12, 13 Jahre Fußballerkarriere und den kannst du dann, sage ich mal, in 4, 5 Jahren auch nochmal verkaufen. Vielleicht nicht zum gleichen Preis, wenn er nicht einschlägt, aber er wird seinen Markt haben und dementsprechend wird er auch so, glaube ich, beim FC Bayern gedacht. Und so wie Sebastian gesagt hat, ich glaube, wenn der Spieler... wenn man ihn sportlich überzeugen kann, wenn der Spieler sagt, hey, ich will eigentlich zu euch, mir gefällt das Projekt, ihr habt es gerade gesagt, Tell Olise ist die neue französische Achse, Upamecano ist ja auch noch da und soll bleiben, dann werden die Bayern, glaube ich, auch nochmal diese letzten 5% gehen oder die letzten 5 Millionen gehen, um Rennen zufriedenzustellen, dann wird man das, glaube ich, an den 5 Millionen scheitern lassen, aber es ist ein ordentliches Sümmchen Geld und es ist eine sehr, sehr, sehr große Vorschusslorbeeren, die auch Druck auf den Spieler ausüben können, das ist klar.
Jetzt machen wir einen etwas größeren Cut. Wir haben jetzt über Abgänge, Zugänge gesprochen, aber am Mittwoch stand ja dann auch das erste Testspiel der Bayern an gegen Gotthard Eggern, was man natürlich wieder sehr sehr deutlich gewonnen hat. Nicht so deutlich wie in den letzten Jahren, dennoch natürlich gewonnen hat. Es war ein sehr interessanter Test, waren viele Youngster am Werk, aber auch eben viele Stars, die jetzt bei der EM oder eben Olympia nicht dabei sind. Im Fokus stand ja aber dennoch Vincent Kompany, Sebastian, kann man jetzt schon so ein erstes kleines, würde ich sagen, Zwischenfazit ziehen, aber was ist so dein erster Eindruck jetzt der ersten Woche, das ist jetzt Ende der zweiten Woche, heißt man hat ein kurzes kurzen Trainingseinstand an der Sebna gehabt. Jetzt waren wir am Tegernsee. Jetzt steht natürlich noch die Asienreise an. Ja, wie wirkte Company bisher so auf dich? Was ist anders? Was ist neu? Wie präsentiert er sich?
Sportlich kann man erstmal gar kein Zwischenfazit ziehen, finde ich. Wie du es gesagt hast, das fällt immer hoch aus. Rottach-Egern ist ein Kreisklasse-Team. Ich will denen nicht zu nahe treten, aber wahrscheinlich könnten wir drei da auch irgendwie zumindest mal eingewechselt werden oder so. Das heißt, da gibt es jetzt wenig zu sehen. Die Bayern haben viel durchrotiert, viele junge Spieler spielen lassen. Da lässt sich jetzt noch kein, zeichnet sich noch kein System ab oder so. Wie Company reagiert, das sieht man schon so ein bisschen. Er ist sehr aktiv an der Linie, also selbst gegen Kreisklasse-Team war die ganze Zeit eigentlich an der Linie gestanden, wenig gesessen, gibt viele Kommentare, will viel beibringen. Diese Kommunikation sieht man auch so von außen im Training. Er redet viel mit den Leuten. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu Thomas Tuchel. Da haben sich ja Spieler wie Brian Zaragoza zum Beispiel beschwert, dass er wenig Kommunikation auf dem Platz hatte. Ich glaube, Tuchel hat auch viel seine Assistenten und sein Trainerteam machen lassen, mit den Leuten reden und hat es eher so überblickt. Und da ist Company ganz anders. Der agiert schon noch ein bisschen so wie so ein Spielertrainer. Man sieht auch, dass er den Verteidigern gerne noch mal was aus dem Nähkästchen erzählt, weil er ja früher ein Weltklasse-Verteidiger war. Er hat aber auch in seiner Pressekonferenz gesagt, dass er sich um alle Spieler gleich kümmert. Pressekonferenz ist ein Stichwort. Das war, würde ich sagen, für die Medienvertreter so ein bisschen ernüchternd. Er spricht gutes Deutsch, das ist schon mal positiv. Es war jetzt auch die erste PK nach seiner Vorstellung. Da kann man noch so ein bisschen die Standards abhaken. Die klassische Frage über das Mir-San-Mir-Gefühl und so weiter, bayerische Folklore. Was schon aufgefallen ist, dass er schon versucht, bei Detailfragen sehr auszuweichen, so die Medien ein bisschen zu füttern mit Allgemeinplätzen. Also wenn Fragen kamen zu irgendeinem einzelnen Spieler, hat er sich auf die Position gesetzt. Ich rede nicht über einzelne Spieler. Da denke ich mir, viel Glück in München in der Zukunft, wenn er da irgendwie 2 PKs die Woche gibt. Und natürlich wird er immer abgefragt werden über den Spieler, der jetzt gerade das große Thema ist. Wir erinnern uns bei Thomas Tuchel, wie oft musste der was sagen zu Thomas Müller? Warum spielt Thomas Müller nicht? Warum spielt Thomas Müller so wenig? Und jedes Mal hat er Auskunft gegeben. Ich glaube, ein Bayern-Trainer kann sich auf die Dauer nicht hinsetzen und sagen, ich rede über keine einzelnen Spieler. Und dann sagt man, naja, ich will jeden Spieler besser machen und das war's dann. Also ich glaube, da muss man noch so ein bisschen zusammenwachsen. Vielleicht muss er auch mal ausprobieren, was er machen kann und was er nicht machen kann. Aber grundsätzlich wirkt so, als wären die Spieler zufrieden mit ihm, sind engagiert im Training. Da sieht man auch so einen wie Leon Goretzka, der ja irgendwie als Streichkandidat gilt. Scheint alles zu geben im Training. Und ich glaube, es gibt auch neue Impulse. Er trainiert, macht viele Pausen zwischen den einzelnen Trainings, aber die Trainings scheinen intensiver zu sein, als sie unter Tuchel dann waren. Das sind so die Dinge, die man jetzt in den ersten Wochen so sehen kann von außen. Christoph Freund hat ja auch gesagt, dass sie sehr zufrieden sind jetzt mit der Anfangszeit und darauf kann man sich
ja
aufbauen.
Ja, was bei der PK noch beobachtet werden konnte, war, als die Frage zu den Transfers aufkam, dass er sich da als Trainer auch überraschend zurückhaltend gezeigt hat, denn wir kennen es auch aus vergangener Saison, wo Tuchel im Amt war, der hat öffentlich die PKs genutzt, um Spieler zu fordern, um beispielsweise einen Sechser zu fordern, um auch im Winter nochmal Druck zu machen für Neuzugänge. Hat Company aus den Fehlern seines Vorgängers gelernt, Jirko, oder warum zeigt er sich da so passiv?
Ich würde auch sagen, so ein bisschen, wie Sebastian gerade formuliert hat, man muss ihm ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, er ist relativ frisch bei einem Top-Club und er muss erstmal schauen, okay, auch muss ich schauen, wie tickt welches Medium, was passiert, wenn ich das sage oder das sage. Und klar ist, er will natürlich nicht die gleichen Fehler machen wie sein Vorgänger. Er hat auch gesagt, er ist nicht da, das fand ich ganz, ganz gut, dass er gesagt hat, er ist nicht da, um über Uli Hoeneß zu sprechen oder es ist keine PK über Uli Hoeneß. Aber am Ende des Tages, er wird sich diesen Themen nicht entziehen können. Ja, das gehört dazu, das ist Part Teil der Jobbeschreibung im FC Bayern, dass du mit den Medien umgehst, dass du den Medien Rede und Antwort stellst, weil natürlich kannst du dich dagegen verwehren, du kannst Plattitüden raushauen, PK für PK, und wenn man die Medien anfängt, irgendwann mal die Informationen trotzdem zu veröffentlichen, beziehungsweise die eigene Spielchen zu spielen, und dann die Frage ist, willst du sie ab und zu mal füttern, willst du es auch angeben und nehmen, ja, das gehört zu Fußball dazu, und ich glaube, da wird er sich erstmal auch ein bisschen rantasten, bisschen vorfühlen. Thomas Tuchel jetzt auch als neutraler Beobachter, der jetzt den FC Bayern vielleicht nicht so nachverfolgt hat, die PKs waren immer genial. Also man wusste nie, man hat schon ab und zu gesehen am Gesichtsausdruck, wie er reingekommen ist, ob er gegritzt wird oder nicht, wie er so drauf ist, aber du wusstest im Grunde nie, was passiert. Ja, also er konnte irgendwie Wut entfacht irgendwie Interviews geben, Stichwort Lothar Matthäus beim Dortmund-Spiel. Er konnte aber auch super gelaunt sein und hat dann rumgescherzt. Also es war immer so ein bisschen, wie ist er denn heute drauf und was passiert heute? Ich glaube, es wird bei Kompany alles ein bisschen ruhiger sein. Das war bei Nagelsmann übrigens auch so. Auch Nagelsmann hat dieses mediale Spiel gerne gespielt, was ihm ja auch dann vorgeworfen wurde. Er wird zu viel das treiben und Kompany ist da so vielleicht bewusst, achtet er darauf, dass er jetzt am Anfang weniger Preis gibt von sich und von seinen Gedanken. Aber spätestens in der Saison, wenn Spieler Fehler machen, wenn Spieler die Leistung nicht stimmt, wenn Spieler besonders gut sind, wie auch immer, in welche Richtung es geht, da wird er sich zu einzelnen Namen äußern müssen und da bin ich mal gespannt. Und interessant ist, Sebastian hat es gesagt, also ich habe auch mir ein, zwei Trainingsminuten angeschaut, ab und zu greift er noch ein, Stichwort Spielertrainer, also ist dann selbst auf dem Platz aktiv und gibt auch lautstark Anweisungen und gestern, ich habe mir das Spiel angeschaut, hat man auch gehört, irgendwie zweite Halbzeit, wo er dann gesagt hat, irgendwie, ich weiß gar nicht zu wem, zu irgendeinem Youngster beim Einwurf, geh aufs Tor, spiel aufs Tor, also er gibt schon auch während dem Spiel viele Anweisungen und treibt die Jungs an und jetzt schauen wir mal, wie gesagt, ist alles noch in der Anfangsphase, die ganz großen Namen sind auch noch nicht da, Stichwort EM-Fahrer, wenn die zurückkommen, wie sich das dann entwickelt. Aber für mich persönlich hat er jetzt erstmal einen sehr soliden Eindruck gemacht, einen sehr ruhigen Eindruck und mit Blick auf die letzten so ein, zwei Jahre ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn so ein bisschen Ruhe am Trainer einkehrt und der Fokus auf das Sportliche gelegt wird. Und wir haben jetzt auch mit Max Eberl einen Sportvorstand, der ihr letztes Jahr nicht in der Form da war, der diese ganze Presse- und Medienarbeit übernehmen kann. Und da kann sich Kompany mehr auf seinen Trainerjob konzentrieren.
Ja, wir halten also fest, der Trainingsauftakt der Bayern war erfolgreich. Man scheint jetzt wohl auch erste Erfolge bei den Abgängen zu haben. Mal schauen, ob man auch noch Erfolge bei den Zugängen verzeichnen kann. Wir halten euch auf jeden Fall auf fcbinside.de und hier auf unserem YouTube-Kanal bei der nächsten Folge Headlines auf dem Laufenden. Wenn ich auf den Kalender blicke, dann wird die Folge ja nächste Woche gerade rauskommen, bevor die Bayern sich eben auf die Asien-Tour begeben. Also man wird wahrscheinlich schon in Asien sein. Es wird kurz vorm Tottenham-Testspiel sein, was ja dann auch restlos ausverkauft ist. Es wird wahrscheinlich etwas spannender zu beobachten sein. Ich hoffe, dass wir dann auch inhaltlich etwas mehr auf das Spiel eingehen können und dass sich da vielleicht auch schon erste Sachen abzeichnen. Und da gibt es ja auch schon ein paar erste EM-Rückkehrer, die dann auch mit dabei sein werden. Bis dahin sagen wir vielen Dank. Vielen Dank an alle Zuschauer, vielen Dank an alle Zuhörer und wir sehen uns auf jeden Fall in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Servus.